Ja, Herz und Herzverein zusammen, ein über 300 Jahre altes Lied, das so ein bisschen was Schwülstiges vielleicht hat. Es geht um das Zusammensein der Gemeinde und das Lied wurde vom Musikteam nicht zufällig ausgewählt, denke ich, sondern weil das auch was ist, was mitschwingt in dem Predigttext von heute, so eine herzliche Verbundenheit derer, die miteinander glauben. Ja, herzlich willkommen all diejenigen, die letzten Wochen gar nicht da waren. Euch muss ich kurz informieren, wo wir stehen. Wir haben in den Sommerferien eine Predigtreihe aufgesetzt zum ersten Thessalonicher Brief. Der erste Thessalonicher Brief ist das älteste erhaltene Dokument des Neuen Testamentes, geschrieben so um 50 nach Christus. Und wir haben uns jetzt schon vorgearbeitet und sind im dritten Kapitel gelandet mittlerweile. Ihr habt es vorher gehört, das ganze Kapitel hat die Sonja vorgelesen. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was wisst ihr denn noch davon und was ist hängen geblieben? Aber das kommt so ein bisschen schulmeisterlich rüber und wir haben Sommerferien. Also lassen wir das jetzt einfach mal. Dieses Kapitel ist überschrieben in der Lutherbibel mit die Sendung des Timotheus. Das lässt schon durchblicken, dass es in diesem Abschnitt um eher so organisatorische Dinge geht, jedenfalls auf den ersten Blick. Der Paulus hat den Timotheus, einen jungen Mitarbeiter, der ihn begleitet hat, als Bote nach Thessaloniki geschickt. Das muss ich hier gleich mal die Karte zeigen, denn dann kann man das erklären. Da oben ist also Thessaloniki. Und der Paulus ist zu diesem Zeitpunkt hier unten entweder in Athen oder in Korinth. Auf jeden Fall schreibt er ja, von Athen aus habe ich den Timotheus da hochgeschickt, dass der mal guckt, was da los ist in Thessaloniki. Und dieser Timotheus ist jetzt wieder zurückgekehrt und er hat gute Nachrichten mitgebracht, hat erzählt, dass die Gemeinde ihren Glauben bewahrt hat und dass sich die Glaubenden gut weiterentwickeln. Da ist der Paulus dann sehr erleichtert. Trotzdem kündigt er in diesem Kapitel an, dass er selber wieder nach Thessaloniki reisen will, um auch dort nochmal die Gemeinde zu unterstützen. Dieser Plan wird erst 2-3 Jahre später wahr, auf der dritten Missionsreise, die der Paulus gemacht hat. Da kommt er dann aber gleich zweimal hier oben vorbei, nämlich auf dem Hinweg, wo er dann bis Korinth geht und dann klappert er alles wieder ab, was unterwegs war und ist auch nochmal auf dem Rückweg dann in Thessaloniki. Ja, so viel mal zum äußeren Rahmen dieser Geschichte. Wenn man hinter die Kulissen dieses Bibeltextes guckt, hinter die Reisen und Reiseberichte und Reiseabsichten, dann kann man ein paar interessante Themen finden, die so ein bisschen zwischen den Zeilen stehen. Mein erstes Thema, das ich gefunden habe, ist Glauben und Leiden. Paulus redet über das Leiden, das er erwartet hat für die Gemeinde in Thessaloniki. Paulus macht sich große Sorgen um die Entwicklung dieser Gemeinde und hält es nicht mehr aus. Deswegen schickt er den Timotheus los. Und er hat allen Grund dazu. Er war nämlich nur 3 Wochen dort gewesen, um diese Gemeinde zu begründen. Er hat kaum Zeit gehabt, um denen so eine tiefere Lehre über das Christsein zu vermitteln. Er hat sie mit relativ wenig zurückgelassen. Der auferstandene Jesus Christus, von dem er erzählt hat, der ist unsichtbar und ungreifbar geblieben und er hat einiges nicht verhindert. Zum Beispiel den Stress, den die Gemeinde mit ihrer Umwelt hatte. Er selber, Paulus, die geistliche Gründerfigur, ging weg. Er konnte keine Theologen, die ausgebildet waren, hinterlassen. Noch nicht mal irgendwelche Aushilfsprediger. Es gab noch keine Gemeindestrukturen, keinen Vorstand, keine Gemeindeleitung, kein Bankkonto, keine Gemeinderäume, keine Kirche, nichts. Nicht mal eine Bibel konnte der Paulus hinterlassen, denn die war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben. Das Alte Testament lag vor in der Synagoge, aber da wurde diese Gemeinde wahrscheinlich ausgeschlossen, als sie Christen wurden. Und das Neue Testament hat es noch gar nicht gegeben. Also menschlich gesehen blieb dieser jungen Gemeinde fast gar nichts. Nur die Erinnerung an das, was sie mit Paulus erlebt haben, an die Textauslegungen und Predigten und Gespräche, die sie da geführt haben. Eigentlich wirklich nicht viel. Dafür von der ersten Minute an ziemlich viel Stress. Anfeindung durch die Juden, die sich nicht für den neuen Glauben an Jesus entscheiden konnten. Ausschluss aus der Synagogengemeinde der Juden. Verleumdungskampagnen gegen die neue Gemeinde. Verleumdungskampagnen auch vor der Kommunalregierung, Mobbing. Leben in einer illegalen Untergrundkirche. Strafandrohungen, Gefahr. Wir wissen nicht genau, wie groß die Gefahr war, ob es auch Lebensgefahr gab. Und dann noch die schwierige Aufgabe, dass plötzlich Juden und Nichtjuden, die beide Christen geworden sind, miteinander auskommen und leben und glauben mussten. Zwei Kulturen, die sonst davor völlig getrennt gelebt haben. Also ganz schön schwierig, ganz schön gefährlich. Christsein damals war nicht irgendwie förderlich, sondern vielleicht hinderlich. Jedenfalls, wenn man vorankommen wollte und sich sicher fühlen wollte. Rein äußerlich hat sich das Christsein nicht gelohnt. Von daher wäre es super verständlich oder ist super verständlich, dass der Paulus erwartet hat, dass es dort kriselt in dieser Gemeinde. Dass die wieder zurückfallen in ihren alten Glauben, in ihr altes Leben, dann hätten sie nämlich wieder Ruhe gehabt und dann wäre es ihnen wahrscheinlich besser gegangen, als weiterhin als Christen zu leben. Aber, große Überraschung, es war anders. Der Timotheus berichtet von einer vitalen Gemeinde, von ihrem gelebten Gottvertrauen, von ihrer tatkräftigen gegenseitigen Fürsorge füreinander. Paulus stellt dann fest, der Versucher, so schreibt es der Paulus, hat die Gemeinde nicht überwältigt. Und das ist ziemlich erstaunlich. Wie kann das passieren, dass diese Gemeinde so leben und florieren kann, trotz allem drumherum? Noch erstaunlicher wird es, wenn man diese Geschichte in einem größeren Kontext anguckt. Wenn man sich die Ausbreitung des christlichen Glaubens in den ersten 3 Jahrhunderten, genauer gesagt bis zum Jahr 310 nach Christus, anguckt. Da war so eine Zäsur, so ein Wendepunkt, weil in diesem Jahr hat sich der Kaiser Konstantin taufen lassen. Und damit wurde das Christentum, das eine Untergrundreligion war, legalisiert. Und einige Jahrzehnte später wurde sogar die Staatsreligion. Man musste glauben und anderer Glaube wurde verboten. Davor 300 Jahre im Untergrund. Wie hat sich die Gemeinde eigentlich entwickelt? Ich habe gelesen, man rechnete mit, dass um 100 nach Christus es insgesamt vielleicht so 25.000 Christen gab. 310, das sind die 25.000. Ich habe das mal so hier mal visualisiert. Um 310 nach Christus waren es 20 Millionen. Das sind dann so viel, mal 20. Das ist 1 Million unten, mal 20. Wow, ziemlich erstaunlich. Anderes Beispiel aus unserer Zeit. Die christliche Population in China. Um 1927 oder so wurde der Mao aktiv und er hat ziemlich schnell Säuberungsaktionen gegen religiöse Gruppen und natürlich auch gegen die Christen vollzogen. Alle ausländischen Missionare wurden des Landes verwiesen. Kirchen wurden enteignet, Bibeln wurden verbrannt und die Leitungspersonen wurden zu einer großen Anzahl umgebracht oder mindestens inhaftiert. Erst als Mao tot war, Ende der 70er Jahre, war es dann wieder so, dass Missionare hinkommen konnten aus dem Ausland und da arbeiten konnten. Und man hat damit gerechnet, dass es kaum mehr Christen geben würde. Aber das Gegenteil war der Fall. Um 1978 gab es in China ungefähr 60 Millionen Christen. Das wäre dann ungefähr so viel, wenn es da oben 2 Millionen sind. Und heute sind es rund um 80 Millionen Christen. Obwohl auch heute noch nicht alles optimal läuft für die Christen in China und es mancherlei Probleme gibt. Ja, wie kann das sein, dass damals in Thessaloniki, damals in den ersten drei Jahrhunderten und dort unter stärkster Verfolgung in China, Gemeinden so wachsen konnten? Ich glaube, man kann es nur als ein geistliches Phänomen ansehen. Ein Zeichen für Gottes Präsenz und Gottes Wirken in dieser neuen, kleinen Gemeinschaft der Christen. Seine Präsenz in diesen Gemeinden unter schwierigen Bedingungen. Jenseits von allen sinnvollen und wichtigen Strategien und Strukturen und Konzepten, die sicher kein Fehler sind, jenseits von aller Machbarkeit kann Gott immer noch wirken, auch wenn es so schwierig wird, und kann seine Gemeinde bewahren und sogar noch wachsen lassen. Damals ging das und heute geht es auch noch. Gott selbst ist gegenwärtig in dieser Gemeinde in Thessaloniki ohne Leiter, ohne Bibel, ohne Kirche, ohne Geld und Ansehen. Ich habe heute Morgen das Losungsbüchli zur Hand genommen, habe Losung und Lehrtext gelesen und siehe da, der Lehrtext für heute ist auch aus dem Thessalonicher Brief, aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Und da schreibt der Paulus an die Gemeinde einen Wunsch: In euch werde verherrlicht der Name unseres Herrn Jesus. In euch werde verherrlicht der Name unseres Herrn Jesus. Vielleicht ist das tatsächlich so passiert. Vielleicht haben sie das erlebt, wie Jesus unter ihnen gelebt hat, obwohl es so viele Schwierigkeiten gab. Heute gibt es auch Schwierigkeiten unter den Christen. Wir werden nicht verfolgt, es gibt keinen Stress, aber das Christsein scheint in unserer Gesellschaft zu verdunsten. Ich komme viel in kirchlichen Gremien rum und da gibt es immer wieder große Diskussionen und viel Gejammer über schwindende Mitgliederzahlen in den Kirchen, über schwächer werdende Gottesdienstbesuch, über die nachlassende Kenntnis des christlichen Glaubens, zum Beispiel im Religionsunterricht. Und immer wenn dann so gejammert wird, dann kommt schnell die Frage auf, wann ist eigentlich Schluss? Wann macht der Letzte das Licht aus? Wann ist vorbei? Wann haben wir dann vollständig das nachchristliche Jahrtausend? Und wenn dann so diskutiert wird, dann meldet sich meistens irgendjemand zu Wort und sagt, die Kirche wird weiter bestehen, weil sie die Kirche Jesu ist und weil Jesus selber sie erhalten wird. Und es stimmt. Und es hat damals gestimmt und es stimmt heute noch. Aber trauen wir dem heute noch? Wenn wir mal ehrlich sind, trauen wir Jesus vielleicht weniger zu als unseren Kirchensteuerprognosen, als unseren soliden Haushaltsplänen, als unseren Gemeindewachstumsprogrammen. Ich glaube, wir müssen da auch umlernen. Nicht nur theoretisch damit rechnen, dass Jesus seine Kirche erhalten kann, sondern darauf vertrauen, dass es tatsächlich auch tut. Das kann uns irgendwie entlasten. Wir müssen nicht alles machen. Wir müssen nicht hinbekommen, was nur Gott kann. Aber es fordert uns auch ganz schön heraus, nämlich wirklich zu glauben, dass Gott heute noch was tut. Glauben im Leiden. Mein zweiter Punkt, den ich gefunden habe, Glauben im Plural. Paulus schreibt an die ganze Gemeinde von Thessaloniki. Schreibt keine Einzelbriefe an der Stelle. Vielleicht waren das 10. Vielleicht waren es 20, vielleicht waren es 30, vielleicht waren es auch 50. Wir wissen es nicht. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Er schreibt von ihrem Glauben, er schreibt von ihrer Liebe zueinander, ihrer Fürsorge füreinander. An sich ziemlich unspektakulär. Auch wir reden heutzutage immer wieder vom Glaube im Plural. Wir glauben an, und dann kommt das Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Aber bei uns gibt es auch eine andere Formulierung. Ich glaube. Wir halten heute den Glauben für eine individuelle, persönliche Sache. Ich glaube. Und was ich glaube, das geht keinen anderen was an. Und es stimmt ja auch. Es kommt darauf an, dass ich glaube. Dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus habe und pflege. Dass ich auch glauben kann, wenn ich gerade nicht hier im Gottesdienst mit vielen anderen Christen zusammensitze. Eine Gemeinde in den USA, die Willow Creek Gemeinde, hat vor Jahren eine Untersuchung gemacht, wie Glaube wächst, wie Christen in ihrem Glauben weiter reifen. Und diese Untersuchung hat ergeben, dass nur derjenige sich weiterentwickelt in seinem Glauben, der persönlich glaubt, der allein Bibel lesen kann, der sich selber geistlich ernähren kann. Es braucht es, dass wir einen persönlichen Glauben pflegen, mit Bibel lesen, mit Zeit mit Gott verbringen, mit Gebet. Glaube ist sicherlich eine ganz persönliche Beziehungssache zwischen mir und Gott. Aber dass wir glauben, hat auch sein Recht. Glaube ist auch eine Gemeinschaftsgeschichte. Und ich glaube nicht, dass die Christen in Thessaloniki ihren Glauben bewahren hätten können, wenn sie nicht beieinander geblieben wären. Ich glaube, dass mein Glaube Gemeinschaft braucht. Ich denke, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht ganz viel gelernt hätte im Glauben, auf Freizeiten, in Gottesdiensten, in Hauskreisen, an Orten, wo man gemeinsam den Glaube teilen kann. Und deshalb glaube ich, dass das Christsein auf jeden Fall keine Privatsache ist und keine nur persönliche Sache, sondern auch was Gemeinschaftliches. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das mich schon länger begleitet. Niemand von uns glaubt immer. Wir brauchen einander und jeder, weil jeder von uns zeitweilig nicht glaubt. Von einem Religionsphilosoph. Niemand von uns glaubt immer. Wir brauchen einander, weil jeder von uns zeitweilig nicht glaubt. Ich glaube, da ist ganz viel dran. Erst recht, wenn der Glaube in feindlichem Gewässer sozusagen stattfinden muss. Der Alan Hirsch, von dem vorher die Zahlen gestammt haben, die ich euch gezeigt habe, der schreibt, die Christen der verfolgten Kirche zu Beginn ihrer Geschichte und auch in China erleben einander im Kontext einer gemeinsamen Feuerprobe, die sie zu einer tieferen Form von Gemeinschaft zusammenschweißt als die, an die wir uns gewöhnt haben. Christliche Gemeinschaft, wie wir sie hier und heute erleben, wie wir sie in 3 erleben, ist sicher nicht immer ganz schmerzfrei, aber im Großen und Ganzen macht es doch Spaß. Wir sind so eine Wohlfühlgemeinschaft, Gleichgesinnter, eine Sympathiegemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Werten, Lebensvorstellungen und so weiter. Und wir sind eine eher unverbindliche Gemeinschaft. Ich kann frei bestimmen, wann ich komme, wie intensiv ich mich einlasse und wie viel ich einbringen will in diese Gemeinschaft. Ich kann mich auch ganz leicht wieder rausdistanzieren aus dieser Gemeinde. Es gibt so eine Definition von Sekten, die sagt, bei Sekten kommst du leicht rein und schwer wieder raus. Bei 3 ist vielleicht eher umgedreht. Man kommt vielleicht schwer rein, aber ganz leicht wieder raus. Aber wie wäre das eigentlich, wenn es um uns herum, außenrum, feindlicher wäre? Wenn all unsere Namen hier auf einer gemeinsamen Fahndungsliste stünden? Oder wenn jemand drin sitzt, wie früher in der DDR, der aufschreibt, wer da ist? Dann hätte unsere Gemeinschaft sicherlich nochmal eine ganz andere, existenziellere Note. Dann hätte sie was Konspiratives. Eine Gemeinschaft derer, die aufeinander angewiesen sind, die sich aufeinander verlassen müssen, die füreinander einstehen, ganz verbindlich. Wir wären Verbündete, Kameraden, die aufeinander angewiesen wären. Das wäre so die tiefere Qualität, die es damals in Thessaloniki wahrscheinlich gegeben hat. Da wollte ich nicht hin. Paulus schreibt an vielen Stellen in seinen Briefen etwas über die Qualität von Gemeinschaft in christlichen Gemeinden. Und ein ganz bekanntes und markantes Bild, das er immer wieder wiederholt, zum Beispiel in 1. Korinther 12, in Römer 12, in Epheser 6, ist das Bild vom Leib Christi, wo er die Gemeinde vergleicht mit dem Organismus, mit verschiedenen Organen, die einfach miteinander verbunden sind, wo man sie auch nicht einfach lösen kann, wo jeder seinen Platz und seine Aufgabe und seine Wichtigkeit hat und für das Funktionieren des Ganzen mitverantwortlich ist. So soll es auch in unserer Gemeinde sein. Christen sollen gemeinsam glauben, Christen gehören zueinander, Christen sind aufeinander angewiesen, Christen stehen füreinander ein und Christen teilen ihren Glauben. Mir kam ein komischer Gedanke in der Vorbereitung, ist vielleicht mit dem Glaube so, dass ich nur ein Bruchstück davon habe, was man wissen kann und glauben kann und dass Sebastian oder die Silja oder wer auch immer mir einen Teil geben kann, den ich nicht habe. Und bin ich deswegen darauf angewiesen, mich mit denen zu treffen, damit wir unseren Glauben einander mitteilen können und voneinander lernen können und bereichert werden. Ich glaube, es ist so. Mein dritter und letzter Punkt, Herzlichkeit und Fürsorge. Nochmal ein Blick auf den Paulus, der diesen Brief schreibt. In diesem Kapitel schwingt ganz viel Emotionalität mit, ganz viel Leidenschaft, mit der der Paulus schreibt und handelt. Am Anfang beginnt es mit der Formulierung, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Er hält es nicht mehr aus, nicht zu wissen, wie es den Christen in Thessaloniki geht. Deshalb schickt er den Timotheus. Der soll den Glauben dort stärken, er soll die Leute ermutigen. Und das klingt jetzt so ein bisschen in unseren Ohren, wie wenn es so ein kleiner Hausbesuch wäre. So, geh mal schon rüber und red mal eine halbe Stunde mit denen, so wie man heute einen Krankenbesuch macht. Aber es war eine ganz andere Nummer. Ich habe noch mal eine Karte hier und habe mal bei Google Map, bei Falk, ne, ohne Werbung jetzt, mal geguckt, wie weit diese Orte voneinander auseinander liegen. Es sind 502,8 Kilometer, die da zu reisen waren. Heute schafft man das in gut 5 Stunden, aber wie war das eigentlich damals? Wie war das damals zu reisen, mit wahrscheinlich mit dem Schiff zum Teil oder dann über den Landweg? Man war wahrscheinlich, ich schätze mal, eine Woche unterwegs, um überhaupt dorthin zu kommen. Es hat Geld gekostet. Es war nicht einfach, es war gefährlich. Und dort hing ja ein Fahndungsplakat. Ne, man musste ja, der Paulus musste mit seinen Leuten ja fluchtartig die Stadt verlassen. Und dann geht da der Timotheus wieder zurück und hält sich dort auf und unterstützt die Gemeinde. Und dann muss er wieder zurückreisen. Und dann schreibt der Paulus einen Brief und drückt ihm dem Timotheus in die Hand und sagt, gehst gerade noch mal hoch. Das war ganz schön Aufwand, was die da betrieben hatten, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Muss man sich ja mal klar machen. Auch die ganzen anderen Briefe des Paulus wurden ja wahrscheinlich auf diese Art und Weise irgendwie transportiert. Durch Boten, die da viel Zeit investieren mussten. Aber es hat sich gelohnt. Der Bote kommt zurück. Paulus kann aufatmen. Brüder und Schwestern, ihr habt den Glauben bewahrt, dadurch habt ihr uns in dieser schwierigen Zeit und in aller Verfolgung neuen Mut geschenkt, schreibt er. Und ich finde, es zeigt, wie eng er innerlich verbunden ist mit dieser Gemeinde in Thessaloniki, wie viel er sich mit denen beschäftigt und mit ihrem Schicksal, wie sehr er sich als Teil von diesem Leib Christi empfindet und eine Verantwortung für die anderen empfindet. Und deshalb selber dann nochmal hinreisen will. Sein Mitgefühl findet einen Ausdruck in seinem Handeln und in dem Wunsch, den er äußert am Ende von diesem Kapitel. Er schreibt diesen Christen in Thessaloniki, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Der Herr stärke eure Herzen, damit es an ihnen nichts auszusetzen gibt. Gute Wünsche, haben wir gute Wünsche für andere Christen in der Kategorie. Helfen kann der Paulus von Athen aus nicht, aber er kann beten, er kann einen Brief schreiben und er kann einen Boten schicken, der ihn überbringt. Er tut, was er kann. Und wenn wir in gegenseitiger Solidarität nicht nur zueinander, sondern auch für andere Christen, die gar nicht hierher kommen, leben, dann müssen wir vielleicht auch manche Anstrengung auf uns nehmen. Mich beeindruckt diese Aufmerksamkeit, dieser Aufwand und diese Einsatzbereitschaft von Paulus, die sich nicht nur bezieht auf diese Gemeinde, sondern auf ganz viele andere Gemeinden, denen er auch schreibt, ich bete für euch, ich will zu euch kommen, ich will euch unterstützen, ich schreibe euch um, weil ich nicht predigen kann, um euch was zu erklären und so weiter. Ich habe das vor 2 Wochen schon mal gesagt, dass mich das beeindruckt, diese Leidenschaft. So viel Aufmerksamkeit, Aufwand und Einsatzbereitschaft. Mir macht es ein schlechtes Gewissen, weil es bei mir oft nicht so ist, weil ich so stark mit mir und meinen Dingen und Aufgaben beschäftigt bin. da wünsche ich mir so ein Wachsen in der Liebe, wie das der Paulus wahrscheinlich gesagt hätte. Und da, glaube ich, haben wir alle auch als Gemeinde eine Aufgabe füreinander. Mir ist in den letzten Sonntagen irgendwie die Zeit der Fürbitte im Gottesdienst besonders wichtig geworden. Ihr wisst, die Zeit der Fürbitte ist so die Formalia nach dem Lied, nach der Predigt, das so am Ende des Spannungsbogens kurz vor den Infos kommt. Jedenfalls ist manchmal gefühlt so. Aber es ist nicht so. Es ist eine Zeit, die ernst zu nehmen ist, die wichtig ist. Es ist vielleicht der Zeitpunkt in der Woche, wo ihr herausgefordert seid, mal nicht an euch zu denken im Gebet, sondern an andere. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, wo im Kleinen Verantwortung für andere gelebt werden kann und wo auch ein Drandenken, Mitfühlen, Herzlichkeit entstehen kann, das dann vielleicht auch in der Woche weitergehen kann und vielleicht im Telefonanruf bei jemandem, vielleicht in einer konkreten Unterstützung. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe auch ist, Anteil zu nehmen am Schicksal der Mitchristen. Und von denen, die da sind und von denen, die nicht da sind. Ich wünsche uns das, was der Paulus der Gemeinde gewünscht hat. Der Herr lasse unsere Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Der Herr stärke unsere Herzen, damit es an ihnen nichts auszusetzen gibt. Soweit. Jetzt singen wir ein Lied.